Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Digitalisierung und KI haben Transformationsprozesse ausgelöst, die spürbar sind, auch wenn man sich diesen individuell entziehen mag. Der Zürcher Tagesanzeiger hat unlängst gefragt, wie stark lässt sich Ihr Job automatisieren und beurteilt in dem Artikel rund 400 Berufe zur Anfälligkeit gegenüber KI. Von solchen beratergetriebenen Rankings wie im Tagi kann man halten, was man will, aber eine tiefgreifende Transformation durch Digitalisierung und KI ist unbestreitbar im Gang. Ich freue mich heute im Podcast Raum Digital einen Gast zu haben, die zeigt, wie man diese durch Digitalisierung ausgelöste Transformation auch nutzen kann, um Menschen neue Chancen zu eröffnen, die sonst kaum welche haben. Konkret geht es um Flüchtlinge sowie Migrantinnen und Migranten. Ich freue mich sehr, dass Susanne König von den Power Coders heute bei mir ist und dass wir über Menschen in Transformationsprozessen sprechen. Herzlich willkommen, Susanne.
Danke, freut mich hier zu sein. Hallo Dirk.
Susanne, du leitest zusammen mit Bettina Hirsig und Linus Murbach die Power Coders und bist dort Lead Training und Talent Development. Susanne, was machen die Power Coders?
Power Coders ist eine Non-Profit-Organisation, Verein, um genau zu sein. Und wir haben das Ziel, Geflüchtete und Migranten zu unterstützen in ihrer Integration, vor allem in der Arbeitsintegration in die IT oder im technischen Bereich.
Und wie macht ihr das?
Wir haben unterschiedliche Angebote, also Programme, die wir anbieten. Das Hauptprogramm, mit dem wir auch gestartet haben, ist das Power Coders Bootcamp. Das ist so ein dreimonatiges Programm, beziehungsweise es ist ein dreimonatiges Training plus ein 6- bis 12-monatiges Praktikum. Und hier ist das Ziel eindeutig die Arbeitsintegration, dass wir eben wirklich versuchen, mit dem Training und der Vermittlung von Praktikumstellen die Menschen dann in eine Junior-Position und eine fixe Anstellung zu bekommen. Wir haben aber auch andere Programme für Frauen, für Jugendliche und jetzt auch wirklich für Asylanten, wo es mehr um die Integration in die Schweiz geht und weniger direkt in die Arbeitsintegration.
Und wie erfahre ich so als jetzt beispielsweise Geflüchteter, wenn ich frisch in die Schweiz komme, wie erfahre ich von den Power Coders?
Nun, es gibt uns jetzt seit fast 10 Jahren. Im November sind es 10 Jahre und dadurch haben wir uns einen ziemlich guten Ruf aufgebaut. Das heißt sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir arbeiten mit den Sozialdiensten zusammen, die uns kennen. Auch viele der Geflüchteten haben innerhalb der Schweiz eine Community, eine Gemeinschaft. Also es kommen auch sehr viele Empfehlungen von unseren Alumni oder durch unsere Alumni. Ja, und dann bewerben sie sich einfach und das ist dann ein relativ langer Prozess, weil wir halt relativ kleine Klassen haben und wir meistens 10-mal mehr Anfragen bekommen, als wir dann aufnehmen können. Ja, und deswegen versuchen wir dann einfach die zu nehmen, wo wir denken, die haben die besten Chancen, sich integrieren zu können durch die Arbeit.
Das heißt, ihr bietet dann Informatik-Coding-Kurse an? Vermutlich auch mit Sprachkursen oder wie muss man sich das vorstellen?
Also wir haben als Coding Bootcamp angefangen. Eben vor 10 Jahren gab es Coding Bootcamps, sind rausgeschossen und haben uns aber kontinuierlich weiterentwickelt, weil heutzutage auch mit KI kann man jetzt wirklich als reiner Coder einfach auch keine Juniorstelle sogar mehr bekommen. Das ist wirklich schwierig geworden und deswegen haben wir es jetzt so nach und nach auch mehr in andere IT-Sparten reingegangen, von Testing zu DevOps zu eigentlich alles, was irgendwie mit IT zu tun hat. Auch einfach nur Projektmanagement, IT-Projektmanagement. Und die letzte Anpassung war dann jetzt im Frühling, dass wir wirklich noch mehr KI auch reingebracht haben. Also die Erstellung von Business Cases, wo KI wirklich einen Vorteil bringt und ja, halt ein Problem löst, ein reales Problem löst. Wir waren schon immer sehr projektbasiert, aber jetzt ist es wirklich ein rein projektbasiertes Lernen. Die Ausbildung ist in Englisch. Zum einen, weil wir sie schweizweit anbieten und wir sie sonst auf Deutsch und auf Französisch anbieten mussten. Das ist also auch ein Ressourcenthema. Allerdings auch, weil wir halt glauben, im IT-Bereich, dass nach wie vor sehr viel Englisch gesprochen wird und selbst wenn es nicht gesprochen wird, notwendig ist, dass man Englisch beherrscht. Wir nehmen aber Leute, die auch in Deutsch oder in Französisch mindestens ein A2-Level haben, meistens höher, weil wir eben auch wissen, dass es dann in der Integration, in der Arbeit schon auch wichtig ist, und sei es nur zum Mittagessen, eben dann in der lokalen Sprache zu kommunizieren. Wir selbst bieten aber keine Sprachkurse an. Was wir anbieten, neben jetzt den technischen Sachen, die ich gesagt habe, sind, was wir Social and Business Skills Workshops nennen. Und das sind Workshops, da geht's wirklich darum, um alles, um die Soft Skills sozusagen oder um die Skills, die man halt neben den Hard Skills braucht. Das fängt an bei Teambuilding, sehr viel Kommunikation, Präsentation. Wir unterstützen auch bei der Vorbereitung für Bewerbungsgespräche vom Lebenslauf schreiben, zu LinkedIn-Profil erstellen, zu Mock-Interviews, sodass sie sich auch wirklich vorbereitet fühlen, wenn es dann darum geht, dass sie mit den Firmen kommunizieren.
Mhm. Und das ist alles in diesem Coding-Blog-Kurs, den du gesagt hattest, der
genau.
war...
Genau, alles in 3 Monaten, sehr intensiv.
Sehr intensiv,
sehr intensiv, ja.
Und was für ein, sag mal, Level erreicht man da? Also ich meine, bei uns studieren die jetzt im Bachelor 3 Jahre.
Ja, also man kann natürlich in 3 Monaten nicht erwarten, dass sie lernen, was andere eben in mehreren Jahren lernen. Und es geht insofern auch nicht wirklich darum, dass sie das wirklich lernen, sondern mehr, dass sie verstehen, was es alles braucht und wie wichtig auch Soft Skills im Vergleich zu Hard Skills sind, wenn man sich halt erfolgreich integrieren will, egal auch in sehr IT-Berufen, wo man immer behauptet, Soft Skills sind nicht so wichtig. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, das ist halt in jedem Beruf so, man muss kommunizieren können, man muss auch verstehen können, was der andere meint, wenn er mal nicht so gut ist im Kommunizieren. Und im Prinzip geben wir ihnen, ich sage mal, so einen Rucksack mit Basissachen, die sie vielleicht in dem Moment auch nicht hundertprozentig verstehen. Aber wenn sie dann in eine Situation geraten, ja, wo sie dann diese Sachen plötzlich brauchen, dass sie dann so ihre Werkzeuge aus dem Rucksack nehmen können und anwenden können. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und deswegen ist auch gerade in dem Programm sehr wichtig, dass sie lernen, zu lernen eigentlich. Also selbstständig Probleme zu lösen, selber rauszufinden, wie löse ich das jetzt am besten? Frage ich um Hilfe? Kann ich das selbst lösen? Also es geht weniger darum, ihnen wirklich die Fähigkeiten zu vermitteln, sondern ihnen die Tools zu vermitteln, Fähigkeiten sich selber anzueignen.
Mhm. Und das sind dann, du sagst es, Juniorstellen, auf die sie sich dann bewerben?
Also es fängt mit dem Praktikum an. Also als Teil des Programms lernen sie unsere Partnerfirmen kennen in so Speed-Interviews. So ein bisschen wie die Speed-Interviews beim Dating. Die Firma sitzt am Tisch und die Teilnehmenden gehen von Tisch zu Tisch. So ein bisschen kann man sich's vorstellen. Mhm. Und danach folgen dann richtige Interviews, Job-Interviews, wo dann Praktikumstellen vermittelt werden oder angeboten werden. Und dann dauert schon so, wie gesagt, in 3 Monaten können sie es nicht lernen. Sie brauchen wirklich auch mindestens ein halbes Jahr, idealerweise ein Jahr, um dann vor Ort im Praktikum sich die Fähigkeiten anzueignen, die wirklich dann notwendig sind für den Beruf, vor allem in der Firma. Idealerweise ist dann natürlich schon das Ziel, dass sie dann von dort nach dem Praktikum übernommen werden. Oder dann zumindest haben sie Berufserfahrung in der Schweiz, hoffentlich vielleicht sogar bei einem bekannten Unternehmen. Und dadurch sind ihre Chancen halt auch größer, wenn sie sich dann selbstständig bewerben, dass sie dann was finden. Und ich denke, ganz viel spielt auch ihr Selbstbewusstsein mit. Wenn sie halt wissen, sie haben es geschafft, in einem Unternehmen sich einzubringen, dort ja bei Projekten mitzuarbeiten, das hilft natürlich ihrem Selbstbewusstsein und das hilft ihnen wieder dann auch selber später auf Stellensuche zu gehen.
Also ist eigentlich so dieser Transformationsprozess, Digitalisierung oder KI, der manchmal wie so eine Welle rüberkommt. Eher, sie lernen das Surfen auf der Welle und jetzt nicht alle feinen Techniken, sondern auf der Welle schwimmen und dann diesen Transformationsprozess für sich auch zu nutzen.
Ja, und ich denke auch gerade in diesem Prozess der KI-Disruption, sagen ja auch viele, zu erkennen, dass sie schon etwas haben, was vielleicht manche Schweizer nicht haben. Und das ist eine unglaubliche Resilienz. Und Resilienz braucht man natürlich, wenn niemand weiß, wo der nächste Schritt hinführt, sozusagen. Und das sind Menschen, die sind aus ihrem Heimatland vertrieben worden oder mussten gehen, weil sie sich dort nicht mehr sicher gefühlt haben. Sie haben ein neues Leben bereits aufgebaut. Die Wege dort hierher sind auch nicht immer einfach. Und damit haben sie eigentlich schon etwas bewiesen, was vielleicht ein Schweizer oder auch ich als Deutsche ganz normal aufgewachsen bin, den normalen Schulweg gegangen bin, zur Fachhochschule und dann den ersten Job. Ich das jetzt nicht so beweisen kann, allein durch meine Existenz, dass ich diese Fähigkeiten bereits habe. Und ich denke, das ist heute sehr wichtig und es ist für Sie wichtig zu verstehen, dass Sie diese Fähigkeit bereits haben.
Du sagst, ihr wählt aus am Anfang. Was für, sagen wir, Vorbildungsprofile haben die, die dann bei euch erfolgreich sind?
Es ist relativ unterschiedlich. Also wir haben auch Leute, die wirklich in die IT wechseln, sehr viele sogar. Allerdings ist der Hintergrund, sie sind schon, haben meistens schon bessere Ausbildung, Bachelor, Master in ihrem Land, auch Berufserfahrung in ihrem Heimatland. Aber dann halt in Bereichen, wo es hier entweder nicht möglich ist zu arbeiten oder sehr schwer möglich ist zu arbeiten, also im medizinischen Bereich oder mit einer Jura-Ausbildung ist es hier halt sehr schwierig, weil die Jura-Ausbildung natürlich überall anders ist und das dann auch nicht anerkannt wird. Also es sind viele solche. Wir haben aber auch relativ junge Leute, die dann eben noch gar keine Ausbildung haben oder die Ausbildung abbrechen mussten, weil sie das Land verlassen mussten, also noch nicht offiziell irgendein Bachelor oder sonst etwas vorweisen können und wo wir in erster Linie das Potenzial sehen. Also wir schauen halt auch wirklich in der Rekrutierung von unseren Teilnehmenden, haben sie das Potenzial, dass sie es machen können, auch wenn vielleicht noch keine Vorkenntnisse da sind.
Aber das ist ja eine recht schwierige Aufgabe mit Fingerspitzengefühl. Das ist
schon,
sag ich mal, innerhalb des eigenen Kulturkreises schon nicht einfach. Und dann auch noch interkulturell, das stelle ich mir als sehr herausfordernd vor.
Ja, es ist sicher nicht einfach. Deswegen sind auch sehr viele vom Team daran beteiligt. Also wir versuchen auch, eigentlich durch die Menge der Leute zu verhindern, dass irgendwelche Vorurteile oder kulturelle Sachen mit reinspielen, weil wir dann versuchen, möglichst viele verschiedene Stimmen zu hören, auch vom Team. Und natürlich gibt es so ein paar, sage ich jetzt mal, harte Kriterien. Unter anderem, dass halt schon eben sie auf einem höheren Niveau sein müssen von der Ausbildung oder der Erziehung her. Oder eben die Sprachkenntnisse natürlich auch. Ihr Englisch muss gut genug sein, dass sie es verstehen. Und ich denke, es ist einfach auch viel Erfahrung. Wir machen es jetzt eben seit 10 Jahren und damit haben wir einfach auch die Erfahrung aufgebaut zu erkennen. Und wir sind dann trotzdem immer wieder überrascht. So ist es nicht. Also das heißt ja nicht, dass wir es wirklich voraussehen können. Und manchmal ist IT dann auch nicht das Richtige. Es kann jemand ein enormes Potenzial haben, ein wunderbarer Mensch und zukünftiger Mitarbeiter, aber halt vielleicht eben nicht in dieser Industrie oder in diesem Bereich, den wir eben in erster Linie anbieten.
Das heißt, quasi den Geflüchteten, ne, gebt ihr ein technisches Rüstzeug mit, Hilfen für die Integration und am Ende auch eine individuelle Perspektive. Und die Schweizer Gesellschaft bekommt Fachkräfte und gut integrierte Arbeitsplätze.
Genau. Und wenn sie wirklich einen Job bekommen, sind sie raus aus der Sozialhilfe. Also es ist dann natürlich auch günstiger für den Staat. Also wir sehen es immer so als Win-Win-Win-Situation.
Ja. Genau. Habt ihr da, also erstmal Größenordnung, aber wie viel sind in so einem Programm? Wie viel habt ihr jetzt, wenn ihr sagt 10 Jahre, wie viel Geflüchteten konntet ihr helfen?
Genau, also wir haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass ich es richtig im Kopf habe, so um die 320 oder 330 Alumni im Ganzen. Von denen haben durch das unser Programm 90% ein Praktikum bekommen und 70% haben jetzt oder danach dem Praktikum eine Festanstellung bekommen innerhalb von 3 Jahren. Also manche nicht direkt danach, manche haben auch ein Studium angefangen oder die Jüngeren eine Lehrstelle. Aber das, was wir sozusagen als Integrationsrate sehen, sind im Moment 70% über die 10 Jahre gerechnet.
Also das ist ja 2/3, ist ja eine hervorragende Integrationsrate.
Ja. Das sind wir auch sehr stolz drauf.
Ich glaube, das könnt ihr auch zu Recht. Also. Wie hat das Ganze denn gestartet? Du sagtest so, vor 10 Jahren ging es los und jetzt seid ihr bei dieser enormen Anzahl. Wie ging es los?
Es ging los mit Bettina Hirsig und ihrem Mann Christian Hirsig. Die beiden sind umgezogen und hatten halt ein Umzugsunternehmen und sind da mit einem ins Gespräch gekommen, mit einem der Umzugshelfer, ein Syrer, Lehrer, Gymnasiallehrer, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, kam so ins Gespräch, warum er denn jetzt Umzugshelfer ist, und haben da erkannt, dass er einfach keine andere oder bessere Anstellung hier gefunden hat. Und das hat so ein bisschen Ausschlag gegeben für die beiden, was zu machen. Sie sind sehr, wie soll ich sagen, sie haben immer irgendwelche neuen Ideen und machen neue Unternehmen und gründen immer wieder neue Sachen. Und das war dann etwas, wo sie gesagt haben, okay, da müssen wir doch irgendwie was machen können. Das war dann auch die Zeit, wo eine der Wellen kam von Syrien, wo sehr viele Geflüchtete hierher in die Schweiz kamen. Und dann haben sie ein bisschen recherchiert, was gibt's anderes, in welchen Ländern passiert vielleicht Ähnliches, was haben die für Lösungen. Und daraus ist dann Power Coders entstanden. Also sie haben wirklich im November vor 10 Jahren den Verein gegründet und 3 Monate später bereits das erste Programm durchgeführt.
Und dann ist das stetig gewachsen,
genau,
wie du gesagt hast.
Genau, es ist stetig gewachsen. Also es hat als Pilotprojekte angefangen, erst in einzelnen, also das erste war in Bern, weil die beiden in Bern leben. Dann kam ein Pilotprojekt, die Reihenfolge weiß ich nicht genau, aber es war dann mal eins in Zürich, eins in Lausanne, eins in Basel, haben auch so verschiedene Städte ausprobiert. Ja, und dann hat es halt so gut funktioniert, dass sie es wirklich skaliert haben. Ein festes Programm, kein Pilotprojekte mehr, auch ein festes Team. Die Piloten hatten immer und einzelne Teams, die das einmalig gemacht haben. Und dann ungefähr vor 7 Jahren, also als ich so langsam dazu kam, haben sie es festgemacht in 2 Teams, einmal in Lausanne und einmal in Zürich. Und es gab dann auch wirklich 2 Programme. Also es war dann insofern schon schweizweit, weil es halt in der Romandie und in der Deutschschweiz eingeführt wurde, aber wirklich mit getrennten Teams und getrennten Verantwortlichkeiten. Und Corona hat es dann geändert, weil wir, also beide, Lausanne und Zürich, dann innerhalb von der kürzesten Zeit alles auf online umgestellt hatten. Und dann mit dem Online halt auch kam, ja, braucht es denn dann wirklich 2 Teams? Braucht es wirklich 2 komplett unterschiedliche Sachen oder kann man es nicht verbinden? Und seitdem gibt es halt ein Team und auch ein Programm, das im Moment hybrid funktioniert. Also es ist 2 Tage die Woche online oder von zu Hause, dass sie von zu Hause aus arbeiten. 1 Tag treffen sie sich alle in Bern, so ein bisschen als der Mittelpunkt der Schweiz, wo alle möglichst gleich und fair weit fahren müssen. Und 2 Tage die Woche findet es dann parallel in 3 Städten statt, also in Zürich, Bern auch und Lausanne. Genau. Ja, und das hat sich eben auch daraus ergeben, dass es ein Team geworden ist und dass wir so ein bisschen auch natürlich für uns selber auch Ressourcen, ja, also wir versuchen immer so möglichst Ressourcen zu sparen. Wir sind ein Non-Profit. Wir versuchen natürlich alles Geld, was wir haben, wieder in unsere Programme zu stecken. Und ja, und so ist es halt effizienter, und hybrid ist auch was heute nach wie vor die meisten Unternehmen halt arbeiten, dass man zum Teil zu Hause arbeitet. Und das müssen sie auch erst lernen. Das kannten sie ja auch vorher nicht, unsere Teilnehmenden.
Und vor Corona kannten wir das alle
eigentlich
nicht.
Kannte das niemand? Genau. Ja, so ist es.
Also das heißt, ihr nutzt dann auch die verschiedenen Orte zu Hause, zentral und dezentral. Was für Lehrformate habt ihr denn da? Weil das ist ja nach den Orten noch mal sehr unterschiedlich, was die können.
Genau, also was wir machen ist, dass wir so eine Art Flipped Learning Ansatz haben. Das heißt, Während sie zu Hause sind, gibt es relativ wenig Online-Unterricht und es ist mehr Selbstlernen. Es gibt Lernziele pro Woche und dann haben sie die Zeit, in ihrem eigenen Tempo zu lernen an den Remote-Tagen. An dem Tag, in dem alle in Bern sind. Das ist der Tag, wo die Social and Business Skills Workshops stattfinden, weil eben alle zusammen sind. Das ist einfacher. Diese Workshops, die werden meistens von Freiwilligen durchgeführt und dann ist es natürlich einfacher, wenn alle an einem Ort sind. Und auch, weil diese Workshops, also gerade wenn es um Social geht, ist es natürlich halt viel besser, wenn das vor Ort persönlich passiert.
Keine Frage, ja. Natürlich, ja.
Und dann an den zwei Tagen, wo es dann eben parallel stattfindet, das sind dann kleinere Gruppen und dort wird dann wirklich sehr intensiv Gruppenarbeit gemacht, Diskussionen geführt, also dass man wirklich dann das auch nutzt, dass eine kleinere Gruppe zusammen ist und vor Ort ist und man dann auch versucht, alle abzuholen, weil es stimmt natürlich, dass wenn die Leute alleine zu Hause arbeiten und auch zum Teil sehr unterschiedlichen Hintergrund haben, wie weit sie möglicherweise auch schon technische Fortkenntnisse haben oder eben auch nicht. Und dann sind eben diese Tage vor Ort in den kleineren Städten, in den kleineren Gruppen, in den Städten. Die Städte sind nicht klein.
Die größten Namen.
Ja, ich wollte jetzt nichts sagen. Nein, das war es auch nicht gemeint. In diesen kleineren Gruppen kann man dann eben gezielt auch schauen, wenn jemand halt vielleicht das Gefühl hat, er verliert den Anschluss. Oder wenn jemand gelangweilt ist, weil er schon alles weiß oder so, dass man das dann entsprechend halt abfangen kann, indem sie sich auch gegenseitig unterstützen. Ja.
Und habt ihr dann in Bern und auch in Basel und Lausanne eigene Räumlichkeiten?
Zürich.
Oder? Zürich, ja.
In Bern haben wir unsere eigenen Räumlichkeiten, wo auch das Team sich... Wir sind auch ein Remote-Team, aber wir treffen und versuchen uns ein- oder zweimal im Monat dort zu treffen. Dort haben wir unsere eigenen Sachen und damit auch zwei Räume und können noch einen dritten dazu mieten, sodass wir auch in Bern an einem gemeinsamen Tag genug Raum haben, falls es im Workshop notwendig ist, Gruppenarbeit zu machen oder sowas. In den anderen Gegenden, also in Lausanne und in Zürich, mieten wir dann meistens einfach für die Zeit. Ja, weil es einfach zu teuer wäre, ständig einen Raum dort zu haben. Also in Zürich sind wir im Moment, da wechseln wir relativ oft, aber im Moment sind wir im Swiss Game Hub. Die sind in Zürich Oerlikon, haben relativ viel Platz und das ist halt auch nett, weil da Leute sind, die arbeiten und also es ist für unsere Teilnehmenden, haben sie halt so ein bisschen den Eindruck, auch wie es sein kann. Also die Atmosphäre ist ganz gut und es hat sehr viel Platz. Und in Lausanne sind wir meistens einfach in der Nähe vom Bahnhof. Espace Dickens heißt es. Das hat so verschiedene Räume, die sie vermieten immer. Und das ist halt super nah am Bahnhof. Das ist halt auch noch wichtig, dass die Räume, die wir haben, relativ zentral sind oder halt zumindest sehr gut erreichbar sind über öffentlichen Verkehr.
Wie blickst du denn so mit dem Thema Digitalisierung und Integration auf unsere Städte, wenn wir jetzt schon in Zürich, in Lausanne sind? Haben wir integrative Städte? Haben wir digitale Städte?
Also da ich jetzt näher an Zürich wohne, kann ich es ein bisschen besser für Zürich beantworten. Ich denke, Zürich gibt sich sehr viel Mühe, eine digitale Stadt zu sein, auch eine integrative Stadt zu sein. Ich denke durchaus beides. Vielleicht nicht so gut die Kombination von beiden. Also Integration hat schon noch meistens so diesen Ruf, dass es vielleicht auch ein bisschen administrativ altbacken ist oder so. Aber sie geben sich sehr viel Mühe. Ich hatte erst letztens ein Gespräch mit jemandem, die bauen jetzt eine Online-Plattform, eine digitale Plattform auf für Future Skills zum Beispiel. Und das ist ja dann für jeden zugänglich. Also, und damit sind sie ja auch integrativ. Also da würde ich durchaus sagen, ja, machen sie schon gut, geben sich auch viel Mühe. Manchmal denke ich, es ist so viel los, dass man gar nicht weiß, was los ist. Das ist dann vielleicht für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, in dem dann das Richtige zu finden oder überhaupt zu wissen, dass es das, was ist. Ja, aber es ist immer eine Herausforderung, denke ich, eben zu kommunizieren, was passiert und was los ist und was angeboten wird. Lausanne habe ich ein bisschen weniger Information, was dort ist. Aber ich denke, soweit ich es mitbekomme, versuchen die schon auch, digital zu sein, bieten auch viel an. Integration, aber das ist nicht nur die Stadt, der ganze Kanton ist ein bisschen schwieriger. Es gibt ja auch Zahlen, dass es in der Romandie die Integrationsrate nicht so hoch ist wie in den Deutschschweizer Städten.
Ah, okay, nee, das wusste ich gar nicht, weil ich bin ja in dem Thema auch nicht also, so tief drin.
Seitdem ich natürlich bei Powergoles arbeite, weiß ich das ein bisschen mehr. Und ja, es ist tatsächlich so, dass in der Romandie es einfach ein bisschen schwieriger ist mit der Integration. Aber ich will da jetzt auch nicht irgendwie was Negatives sagen oder so. Das ist einfach, das ist halt, da merkt man vielleicht auch ein bisschen die andere Kultur.
Du hast gesagt, ihr mietet euch dann in den Räumlichkeiten ein. Und wie weit spielen so Quartierzentren oder jetzt das Swiss Gaming Hub, Coworking Spaces, wie weit spielt das für euch eine Rolle? Auch mit Blick auf Integration?
Quartierzentren haben wir in den ersten Jahren sehr viel genutzt. Ja, ich finde es ein super Konzept. Es ist einfach sehr praktisch. Gerade in Zürich hat es natürlich auch sehr viele. Man kann wählen. Sie sind relativ günstig, was eben gerade am Anfang natürlich auch, also auch heute noch wichtig ist. Dort war es aber schwieriger, konstant sozusagen dieselben Räume zu haben. Was jetzt mit dem Swiss Game Hub einfach besser ist, so in den letzten 2 Jahren, glaube ich, seitdem sie eben in Earlycon sind, sind wir dort relativ fest und das ist nicht nur fürs Team einfacher, sondern halt auch für die Teilnehmenden, weil das ein fester Ort ist. Sie müssen sich nicht überlegen, hey, wo muss ich jetzt heute hin? Sind wir wirklich dort oder woanders? Insofern, ja, aber es hilft uns natürlich sehr viel. Also das, gerade mit dem Swiss Game Hub, ich habe schon angesprochen, auch die Tatsache, dass dort eben Leute arbeiten, finde ich, ist sehr wichtig für unsere Teilnehmenden. Wir haben auch so haben wir den Swiss Game Hub kennengelernt. Wir wollten eigentlich sowas selber aufbauen dann in Zürich und haben uns mehr oder weniger auf die gleichen Räumlichkeiten beworben. Und dann hat eben der Swiss Game Hub den Zuschlag bekommen. Und dann, es war die Stadt Zürich, hat uns dann auch gesagt, ja, fragt doch die, vielleicht könnt ihr was gemeinsam machen. Und so kam es überhaupt zustande, dass wir jetzt relativ häufig bei ihnen sind. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Und es ist auch immer wichtig, weil es geht ja dann letzten Endes auch ums Netzwerken. Und damit finden wir Freiwillige, die uns helfen. Wir finden Firmen, die dann vielleicht ein Praktikum anbieten wollen. Also es ist immer sehr wichtig, präsent zu sein und mit anderen versuchen, Kollaborationen einzugehen.
Mhm. Du hast schon das Netzwerk und die Partnerfirmen erwähnt. Wie finanziert ihr euch denn mit den Aktivitäten?
Das ist so eine Mischung.
Wie so häufig, ja.
Ja, wie so häufig, genau. Also das Programm, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist insofern selbstfinanziert, dass ein Teil der Ausbildung die Sozialhilfe zahlt als Integrationsmaßnahme. Wir sind auch anerkannt vom SEM als Integrationsmaßnahme. Und also SEM, für die es nicht wissen, ist das Migrationsamt in der Schweiz. Ich wusste es auch nicht am Anfang. Und die Partnerfirmen spenden auch als Unterstützung. Also sie zahlen sozusagen die Ausbildung des nächsten Teilnehmenden, indem sie halt dann spenden dafür. Es gibt auch insgesamt, wir sind ein Verein, also auch die Mitgliedsbeiträge fließen in die Finanzierung. Wir haben relativ niedrige Mitgliedsbeiträge, weil sie ab 1 Franken anfangen. Wir wollen auch, dass unsere Alumni so einfach wie möglich teilwerden können. Und im Moment ist es meistens so, dass wir so einen halben bis einen ganzen Stipendiumplatz anbieten können über die Mitgliedsbeiträge. Unterschiedlich, je nachdem, wie viele Mitglieder wir haben oder wie viel sie eben beitragen. Wir haben auch gerade für andere Programme, die wir anbieten, bekommen wir entweder von Stiftungen Gelder dafür oder auch Firmen, die das dann finanziell auch unterstützen. Also für unser Frauenprogramm zum Beispiel arbeiten wir sehr stark mit Partnerfirmen zusammen, die dann auch die freiwilligen Workshop-Leiter stellen, plus die Räumlichkeiten und alles drumherum, also im Prinzip ein Programm finanzieren.
Und sind das eher große Firmen oder auch kleinere Firmen, die da mitmachen bei euch?
Also bei unserem Hauptprogramm sind es ja große und kleine Firmen, weil es geht wirklich darum, auch ein bisschen Diversität zu zeigen, was es denn alles gibt. Natürlich wollen unsere Teilnehmenden erstmal alle zur großen und zur bekannten Firma. Klar. Es hat eben auch Vorteile, bei einer kleinen Firma anzufangen oder im Startup anzufangen. Also da haben wir von Swisscom, SBB, UBS, so wirklich die bekannten Namen, zu auch kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auch einige Universitäten und Fachhochschulen bieten übrigens Praktikumstellen an. Nur so mal kleiner Hint. Ja, und jetzt zum Beispiel das Frauenprogramm Women Connect, was ich gerade erwähnt habe, das ist jetzt, wird in Zürich jetzt seit ein paar Jahren von der gleichen Firma unterstützt. Und peinlicherweise fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, also gehen wir da ganz schnell weg. In Bern von der Swisscom und in Lausanne jetzt in Kürze bietet es ein eher kleinere Agentur, die das dann macht. Mhm. Nextfink heißt sie, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Also, Sie würden jetzt sagen, Sie sind nicht klein, aber jetzt im Vergleich zu Swisscom.
Okay, im Vergleich zu, ja. Also ich weiß, dass ein, zwei Kollegen von der Informatik meinen Podcast auch hören. Also von daher kommt dann der Hint sicher an.
Okay, sehr gut.
Wir haben jetzt so mit dem Fokus geflüchtete Migranten gesprochen. Aber eigentlich sind das ja Skills, die wir jetzt gerade alle im Transformationsprozess brauchen. Ne? Ein technisches Verständnis, aber auch die Frage, wie,
absolut, ja.
Ne, so, wie das auf das soziale Umfeld sich auswirkt. Was können wir denn als Gesellschaft von euren Erfahrungen lernen?
So eine schwierige Frage, fast am Schluss. Ich denke, was man lernen kann, ist, also ich habe sehr viel gelernt von meinen Teilnehmenden. Ich darf wirklich sagen, es sind Menschen, die fangen einfach wieder von vorne an. Die hatten ein sehr erfolgreiches Leben zum Teil, bevor sie flüchten mussten. Und jetzt sind sie hier in einem neuen Land, lernen eine neue Sprache. Im Schweizerdeutsch nicht unbedingt die einfachste Sprache und bauen sich ein neues Leben auf und sind wirklich hoch motiviert, das zu machen und das zu schaffen und eben nicht abhängig sein vom Staat. Das ist auch wirklich ein Ziel. Sie wollen nicht abhängig sein, sie wollen unabhängig sein. Und ich denke, das ist, was gerade in einer Zeit der Transformation, in einer Zeit, wo man nicht sicher ist, wie ändert sich mein eigener Job mit KI und sonstigem, ist es, glaube ich, gerade das, zu sagen, diese Resilienz, diese, ich kann auch wieder klein anfangen, ich kann das selber machen, ich bin motiviert, das zu lernen, diese Bereitschaft zu lernen. Das sind ja nicht nur Sie, das haben alle in uns. Wir alle haben das in uns, wir alle könnten das machen. Und ich denke, wenn man sich halt ausruht in seinem Leben und denkt, ja, es läuft schon, dann macht man es halt nicht. Und ich glaube jetzt, wo es so unsicher ist, sich vielleicht wirklich auf das wieder zu besinnen, dass wir alle die Möglichkeit haben, was Neues zu lernen, dass wir alle die Möglichkeit haben, mit kleinen Schritten vorwärts zu gehen und den Weg wiederzufinden, egal was es ist. Ja, das ist einfach dieses Bewusstsein zu schärfen in uns.
Mhm. Also das neben dem, ne, man sagt ja jetzt, bei der Kompetenzbildung, es braucht das Wissen, es braucht die Fertigkeiten, aber auch das Wollen. Und das ist genau das, was du beschreibst.
Ja.
Dieses, ne, ja, ich bin auf einem Status, aber der ist nicht wie selbstverständlich. Jetzt bei den Geflüchteten nochmal in einem völlig anderen Kontext, aber auch eigentlich bei allen Arbeitnehmenden oder Selbstständigen.
Ja,
dieser Status
genau.
ist nicht da, sondern man muss das weiterentwickeln. Und du hast ja auch skizziert, dass ihr beim Wissen und Fertigkeiten vom Coding gekommen seid und jetzt eigentlich so als KI-Begleiter oder Begleitung umwandelt.
Ja, weil es verändert sich immer alles. Also wir Menschen mögen es manchmal nicht so sehr, aber Leben ist Veränderung. Und ich denke, wenn man positiv dabei ist und die Veränderung mitmacht oder vielleicht sogar vormacht anderen, ist es sehr viel einfacher, als wenn man dann gezwungen wird und mitgezogen wird, weil sich eben alles um einen herum ändert.
Mhm.
Genau.
Und was würdest du sagen, so der die jetzt so im Wissen- und Fertigkeitsbereich, vom Coding zum Arbeiten mit KI, was hat sich da am stärksten verändert?
Naja, KI kann jetzt das Coden.
Aber kannst du das auch gut?
Es sind zwei Punkte. Ich denke, was ich sehe zumindest. Ich denke, die Kenntnisse eines Juniors sind heute höher, als sie vor KI waren, weil du eben verstehen musst, was KI macht und verstehen musst, ist es jetzt gut oder nicht? Mhm. Und wie willst du das machen, wenn du es nicht selber probiert hast, nicht selber gelernt hast? Insofern ändert sich meiner Ansicht nach auch so ein bisschen, wie man lernt. Es heißt ja, man lernt am besten, wenn man es selber macht und von Fehlern lernt man und so. Wenn aber die KI die Fehler macht, ist der Lernprozess ja ein anderer. Ich denke, das wird sich verändern. Und was ich auch denke ist, also es gibt immer so dieses, oh, KI nimmt Jobs weg und keine Ahnung was. Und ich habe jetzt auch schon mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die viel mit KI arbeiten in ihrem Beruf als Softwareentwickler oder Ähnlichem. Und es wird sehr, sehr teuer, KI zu nutzen. Und ich denke, es wird sich selbst regulieren. Es ist ein Kostenfaktor. Die Firmen haben gedacht, oh, KI kann alles retten und günstig und Ding. Und jetzt sehen sie plötzlich, oh, ist es vielleicht doch nicht so günstig, wie wir gedacht haben. Menschen könnten günstiger werden, Juniors könnten günstiger sein. Es wird sich wieder einpendeln. Ich denke, KI wird nicht gehen, es wird bleiben, aber es wird etwas sein, wo der Mensch ganz bewusst entscheiden muss, auch aus Kostengründen, brauche ich jetzt KI dafür? Ist es besser, ich mache es selber? Wie nutze ich KI am effizientesten? Und das sind alles neue Skills und neue Kenntnisse, die nicht nur unsere Teilnehmenden lernen müssen. Ja.
Wenn wir uns jetzt in, sagen wir mal, in 10 Jahren hier wieder treffen, ne, dann habt ihr noch mal ein paar hundert mehr Geflüchteten geholfen. Aber woran würden wir erkennen, dass die digitale Transformation in der Schweiz jetzt für Geflüchtete, aber eigentlich auch für uns alle in der Schweiz, dass die digitale Transformation wirklich gelungen ist?
Ich denke mir nur gerade, vor 10 Jahren gab es schon digitale Transformation und sie ist noch nicht beendet. So meine erste Frage wäre, wer sie tatsächlich beendet und gelungen in dem Fall. Ich denke, das Wort Transformation an sich hat schon etwas mit der Veränderung. Es wird nie vorbei sein. Wir werden einfach ständig neu lernen müssen, auch in 10 Jahren noch. Ich meine, wenn ich träumen könnte, wäre ich dafür, dass ganz viele Sachen tatsächlich automatisiert werden und abgenommen werden könnten und die Menschen sehr viel mehr Zeit haben, die Schönheit der Natur zu erleben und weniger zu arbeiten und weniger gestresst zu sein in der Arbeit. Dann wäre für mich tatsächlich auch digitale Transformation gelungen, wenn das der Fall wäre. Realistisch gesehen weiß ich nicht, ob das passieren wird.
Nee, wahrscheinlich nicht, dass wir dann mehr Freizeit haben, sondern einfach anders arbeiten.
Genau, also das wird sich sicher ändern. Wir werden anders arbeiten. Ja, so wie wir gelernt haben, nur mit Computer zu arbeiten, wird KI ein fester Teil davon sein. Und es wird Menschen noch genauso brauchen wie heute auch. Also ich denke, das wird sich nicht ändern. Egal wie sehr Medien und andere Leute einem versuchen, Angst zu machen, wird sich nicht ändern. Und ich denke, wenn die Digitalisierung ist gelungen, wenn die Leute die Angst davor verlieren, es zu nutzen. Und wenn es wirklich täglich im Alltag von Nutzen ist, und zwar für alle, nicht nur auch für Randgruppen.
Und da seid ihr ja wirklich mit den Powercoders ein super Beispiel, dass man diese Transformation auch nutzen kann und Dinge zusammenbringen kann, erfolgreich zusammenbringen, wo man eigentlich denkt, ja, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, die passen gar nicht zusammen, aber ihr macht daraus wirklich ein super brauchbares Paar Schuhe. Ja, Susanne, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, hat mich gefreut.
Euch alles Gute mit den Powercoders und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei, raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.